Hallo und herzlich willkommen bei Holy Prongs, dem Podcast, bei dem ich mich auf die Suche mache nach den Geschichten von jungen Menschen aus dem Raum Heilbronn. Ich bin Sarah Haas und heute habe ich den Ferdinand zu Gast. Ferdinand, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sarah, danke für die Einladung.
Ferdinand, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, also ich heiße Ferdinand Häusler. In schwäbischer Sparsamkeit reicht auch Ferdi. Ich bin 31 Jahre jung. Im Schwäbischen würde man jetzt sagen, Neigschmeckter. Und seit ungefähr 3 Jahren in Heilbronn. Und ich bin heute hier, um ein bisschen über mich und meine Hobbys zu reden.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, was sind denn deine Hobbys?
Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich zu vielen begeisterungsfähig, aber eigentlich lässt sich relativ gut zusammenfassen mit, ich bin eine Sportskanone, spiele Tennis, fahre Fahrrad, gehe Inlineskaten, im Winter fahre ich Ski und natürlich auch die Musik. Ich spiele seit einer Ewigkeit Gitarre und ich singe in diversen Chören.
Ja, cool. Seit wann singst du denn im Chor?
Seit wann singe ich im Chor? Das müsste seit 2010 sein, also jetzt seit 16 Jahren.
Oh, das ist schon eine ganze Weile.
Ja, das ist richtig. Und eigentlich ein kleiner Fun-Fact, ich muss damals tatsächlich mit die Füße voran in Schulchor damals geschleift werden von meiner Schwester. Und ich habe mir so gedacht, ja, okay, lässt es halt über dich ergehen, um danach sagen zu können, du hast es probiert.
Okay.
Und wieder erwarten hat es mir dann gefallen und seitdem hat sich das über die Jahre dann halt doch beständig weiterentwickelt.
Ja, cool. Und im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass du in der geistlichen und klassischen Chorliteratur unterwegs bist. Wann kam es dann dazu?
Das ist jetzt ungefähr 7,5 Jahre her. Das war Anfang 2019.
Ah ja, okay. Und wie kam es dann dazu? Hat dich da irgendjemand angesprochen oder hast du einfach mal geguckt, was es sonst noch so gibt?
Nee, also tatsächlich bin ich da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Denn ich war damals in dem Ort, wo ich gewohnt habe, im ansässigen Liederkranz. Da hat man zu der Zeit viel Musical gesungen, auch ein bisschen Popliteratur. Cool. Und ich hatte einen Mitsänger, der damals schon in Stuttgart bei einem Kirchenchor gesungen hat. Mhm. Der aber jetzt nicht nur so klassisch Kirchenchor im Gottesdienst singt, sondern halt auch Oratorien erarbeitet und ein bisschen größere Konzertprogramme. Mhm. Und der Chor ist akquiriert worden, als Andrea Bocelli 2019 in Deutschland war.
Oh, wow.
Und da war wahrscheinlich die Connection. Es war damals Hannover, Stuttgart und Basel und halt in Stuttgart ein ansässiger Chor.
Ja.
Und Andrea Bocelli ist ja schon so eine Kategorie, da heißt's Klotzen statt Kleckern. Dementsprechend ja. Riesige Bühne, riesige Leinwand, riesiges Orchester und natürlich auch riesiger Chor. Und da hat dieser Chor halt Sänger gebraucht. Und der Mitsänger, den ich kannte, der hat mich halt gefragt und so gemeint, Ferdi, willst du nicht mal vorsingen? Das Zeug dazu hätt's. Habe ich gesagt, ja. Kann ich machen.
Kostet ja nichts.
Kostet ja nichts. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ein Nein höre.
Aha.
Aber war dann tatsächlich so, ich bin mitgenommen worden, habe dann in Hannover, Stuttgart und Basel eben auf der Bühne gestanden und gesungen. Und bei den Konzerten haben mich eigentlich schon die viele Stammsänger von dem Chor gefragt, ja und bleibst dann auch für das nächste turnusmäßige Projekt da? Und ich so begeisterungsfähig, wie ich bin. Ja, also ausprobieren kann ich es ja mal.
Cool. Ja. Und geistliche Chormusik hat ja dann doch irgendwie auch was mit Kirche und Glauben zu tun. War das bei dir auch so? Hat das was mit deinem eigenen Glauben zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, was wahrscheinlich viele Leute auch in irgendeiner Form für sich nachvollziehen können. Wenn man aus einem christlichen Elternhaus kommt und mit christlichen Werten erzogen wird, dann hat man natürlich irgendwann im Teenageralter die rebellische Phase, wo man das alles kacke findet und sagt, bleib mir ja weg damit.
Mhm.
Und so war das bei mir dann eigentlich auch. Und erst im Studium, als ich dann meine eigene Bude hatte und auf einmal am Sonntag ganz lange freie Tage hatte, da war dann irgendwann so wieder mein Gedanke, ach, gehst doch zum Zeitvertreib mal wieder in die Kirche. Und in Württemberg ist es ja dann doch sehr stark im Evangelischen die Predigt, die den Gottesdienst dominiert. Und da habe ich dann auf einmal gelernt zuzuhören und das, was in der Predigt steht, mitzunehmen und mir meine Gedanken dazu zu machen. Und so habe ich dann eigentlich auch angefangen, die Bibel in einem anderen Licht zu sehen, dass ich mir denke, ja, da stehen Sachen geschrieben, die kann man natürlich interpretieren als, okay, zu dieser Zeit ist das und das passiert. Aber man kann es natürlich auch anders sehen und sich fragen, mit welcher Intention wurden die Texte geschrieben? Ja. Was ist eigentlich die tiefergehende Bedeutung, die sie einem zu sagen haben? Und was kann man da eigentlich heute noch draus mitnehmen?
Ja.
Und es war dann eigentlich genau die Zeit, wo ich zu diesen Erkenntnissen langsam gekommen bin. Und da war das dann eigentlich auch genau der Zeitpunkt 2019, dann zu sagen, ja, dann habe ich nicht nur die Gottesdienste, wo ich mich damit beschäftige, sondern eben auch die Chorproben.
Zumindest mal ausprobieren.
Und es war dann tatsächlich so, das Projekt, das angestanden ist, war die Johannespassion von Johann Sebastian Bach.
Spannend.
Und das Johannesevangelium ist ja doch anders als die synoptischen Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Und da ist natürlich dieses Immanente im übertragenen Sinn auch Dinge denken sehr, sehr stark vertreten.
Ja.
Und das hat mich einfach total gepackt und auch die Musik dazu habe ich auf einmal gemerkt, wenn man sie mal selber macht und sich reindenkt, dann hört man es halt doch mit ganz anderen Ohren, als wenn man es als unbedarfter Zuhörer einfach nur konsumiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei Musik generell so. Ja. Und jetzt sind die Stücke, die du in der klassischen Chorliteratur singst, ja oft mehrere hundert Jahre alt, vielleicht sogar tausend Jahre alt. Warum würdest du sagen, sind die heute noch für dich relevant?
Also tausend Jahre ist tatsächlich ein bisschen arg alt.
Okay, ich kenne mich da nicht so aus.
Aber ist tatsächlich schon auch ab und zu mal der Fall bei gregorianischen Gesängen.
Ah, okay.
Die sind tatsächlich teilweise über 1000 Jahre alt und ist aber einfach eine geniale Stimmung, in denen diese Gesänge dann eben auch praktiziert werden. Aber der Schwerpunkt ist dann tatsächlich doch bei neuerer Literatur, also neuer im Sinne von, es fängt im Barock an, so im 16., 17. Jahrhundert und hört meistens in der Romantik oder in der frühen Moderne, also 19., vielleicht frühes 20. Jahrhundert auf. Und du hast ja gefragt, warum diese Gesänge und Lieder immer noch relevant sind. Für mich ist die Sache eigentlich aus zwei Gründen klar. Zum einen, ich muss dazu sagen, ich habe selber Elektrotechnik studiert und nicht Musik.
Okay.
Aber wenn man Musik studiert und sich mit der Satzlehre befasst in der Chorliteratur, dann fängt man eigentlich in der Barockzeit an.
Aha, spannend. Okay.
Weil es zu der Zeit eigentlich relativ strenge Regeln gab, wie Chorsätze zu entwerfen sind, also zum Beispiel Choräle oder Fugen. Und es war ziemlich weit entwickelt, muss man auch sagen. Und nach diesen Regeln kann man mit ein bisschen Übung halt dann auch relativ schnell seine ersten eigenen Sätze aufs Papier bringen. Das heißt, die Leute, die heute eigentlich ausgebildet werden, die fangen erstmal mit einer Theorie an, die mehrere hundert Jahre alt ist. Einfaches Beispiel, du kennst ja bestimmt, es ist ein Ros entsprungen.
Ja, Weihnachten ist zwar noch ein bisschen hin, aber...
Genau, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für, der Chorsatz ist hunderte von Jahre alt, Aber er wird heute noch rauf und runter gesungen und ist einfach nicht langweilig.
Ja, spannend.
Und der andere Grund ist eigentlich der, zur damaligen Zeit, da gab es im Verhältnis sehr, sehr viel geistliche Musik.
Mhm.
Vor allem, wenn Texte mit dabei waren, dann waren das halt oft genug Leute, die was Geistliches niedergeschrieben haben oder man hat einfach Bibelstellen vertont.
Ja.
Aber weil halt damals so viel geistliche Musik dabei war, ist da natürlich immer ein bisschen auch die Zeitgeschichte mit drin.
Mhm. Ja.
Und in dem Kontext, wenn man sich überlegt, was ist der Text von einem Lied, was für eine Bibelstelle wird vielleicht verwendet, und wenn man sich überlegt, in welcher Zeit ist das entstanden, dann kann man da eigentlich extrem coole Erkenntnisse draus ziehen und sich denken, ja klar, im Hintergrund von der Zeit damals hat es halt total seine Berechtigung. Ich denke da, wenn wir schon bei Weihnachten sind, kennst du bestimmt auch Stille Nacht.
Das kenne ich auch, ja.
Das hat ja im Originaltext 6 Strophen, die ein bisschen anders angeordnet sind, als wie man sie heute kennt.
Okay.
Und wenn man das einfach mit den historischen Ereignissen zu der Zeit in Relation setzt, es war die Zeit kurz nach dem Wiener Kongress, Oberndorf an der Salzach ist relativ in der Grenzregion zwischen Bayern und Österreich, wurde damals viel auseinandergerissen.
Okay.
Und wenn man das dann durchliest, dann denkt man sich, ja, man hört es durch. Man wünscht sich einfach Friede, man wünscht sich ein Miteinander, man wünscht sich, ich glaube, eine Hungersnot war zwischendurch auch mal da, dass es halt wirklich maue Jahre waren. Man liest es einfach mit anderen Augen.
Mhm. Ja, und sind ja alles Themen, die heute auch noch oder wieder sehr relevant sind.
Auf jeden Fall. Und man setzt sich halt einfach damit auseinander.
Cool. Danke für deine Einblicke und die Erklärungen.
Ja, gerne. Also für alle, die sich richtig gut damit auskennen, ich asche über mein Haupt, wenn ich was falsch gesagt habe.
Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und jetzt hast du ja schon von ein paar Liedern und Musikstücken erzählt. Gibt es ein Lied oder ein Musikstück, was dich besonders geprägt hat?
Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Denn ja, wie vorhin schon mal angeklungen, ich bin begeisterungsfähig und lass mich da eigentlich auf viele Sachen ein. Und denkt dann bei den meisten Werken, ah ja klar, da kann ich was draus mitnehmen.
Mhm.
Also was mich natürlich geprägt hat, ist die Johannespassion, weil es einfach das erste Oratorium war, das ich gesungen habe.
Mhm. Ja, sowas prägt natürlich.
Und ich merke auch, dass wenn ich Werke schon mal gesungen habe und jetzt halt so langsam der Zeitpunkt kommt, dass man sie auch mal wieder singt, teilweise auch mit einem anderen Chor, einem anderen Chorleiter, dann setzt man sich damit auch nochmal ganz anders auseinander.
Na, denke ich mir. Und jetzt ist man im Chor ja nie allein als Sänger oder Sängerin. Welche Rolle spielt für dich die Gemeinschaft mit den anderen?
Die Gemeinschaft, die ist extrem wichtig, denn man ist ja nicht ein Solist, der für irgendein Konzert eingekauft wird, da einmal abliefert und dann wieder sein eigenes Ding macht. Es lebt ja schon auch vom gemeinsamen Proben, nach der Probe vielleicht auch noch ein bisschen gemeinsame Zeit verbringen.
Mhm.
Und wenn man da gut miteinander kann, wenn man halt auch wirklich Bekannte und Freunde findet, die eine ganz schöne lange Zeit begleiten, dann ist das einfach was Schönes. Und vor allem in der Chorgemeinschaft hat man meistens auch ein Thema, wo man einfach drüber reden kann, nämlich das, was man aktuell singt. Da hat auch jeder eine Meinung dazu. Bei anderen Themen, sei es persönliche Interessen, sei es politische Ansichten, da ist natürlich klar, da gibt's unterschiedliche Meinungen und jeder hat so seine eigenen Interessen. Da ist es nicht immer einfach, Gespräche zu finden, aber ausgehend von dem, was man gerade singt, hat man dann eigentlich auch immer ein Gesprächsthema.
Das ist super, ja. Und apropos Gesprächsthema, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du bist immer wieder mit unterschiedlichen Chören quasi auf Tour, also unterwegs auf Konzertreise. Erzähl doch mal von einem Erlebnis auf so einer Tour.
Also Tour klingt natürlich, da denkt man, glaube ich, als allererstes, wenn wir vorhin beim Bocelli waren, man tourt da rum und man konzertiert vor lauter vollen Hallen.
Aha.
Das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
Okay.
Also bei Bocelli war es natürlich so, da ist eine Agentur dahinter und die Leute kennen den Typ. Dementsprechend war das natürlich dort schon cool vor Tausenden von Leuten, teilweise auch über 10.000 Leute auf der Bühne zu stehen. Aber ansonsten bei den Konzertreisen ist es eher immer die erste Herausforderung zu hoffen, hat man denn mehr Zuhörer als Mitwirkende?
Oh, das ist aber schon manchmal dann vielleicht ein bisschen traurig, oder?
Ja, natürlich, aber es ist auch irgendwie menschlich, denn wenn du dir jetzt mal überlegst, du läufst in Heilbronn an der Kilianskirche vorbei und siehst Samstagabend um 17 Uhr konzertiert irgendein Chor, den du nicht kennst.
Ja.
Gehst du dahin?
Ja, wahrscheinlich eher weniger.
Genau, dementsprechend kommt es natürlich immer drauf an, wie es beworben wird.
Mhm.
Und wenn man dann mal an einen Ort kommt, wo es beworben wird und es Leute gibt, die sich wirklich drauf einlassen und man dann mal das Vergnügen hat, komplett woanders vor einer vollen Kirche in dem Fall zu musizieren, das ist einfach was Erfüllendes. Also das war zum Beispiel letztes Jahr in Völkermarkt, das ist in Kärnten, relativ in der Nähe von der slowenischen Grenze. Da haben wir einfach vor einer vollen Kirche gesungen.
Cool.
Und wenn man halt weiß, wie es sonst auch laufen kann, dass vielleicht 20 Leute im Publikum sitzen und man singt auf einmal vor über 100 Leuten, das ist dann halt schon was Schönes.
Cool.
Und das erdet einen dann auch so ein bisschen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Ereignisse, die halt entweder, wenn lustige Dinge passieren, in Erinnerung bleiben oder auch Sachen, wo man in der Situation total genervt ist, aber im Nachgang drüber lachen kann. War zum Beispiel einmal eine Tour durch Schweden, wo wir mit dem Zug von Karlskrona ganz im Südosten nach Stockholm gefahren sind, weil wir dort in der Nähe abends ein Konzert hatten. Wir sind zwischendurch gestrandet, weil die Strecke kaputt war.
Und ich dachte, das gibt's nur bei der Deutschen Bahn.
Gab's in dem Fall bei der Schwedischen Bahn auch. Wir haben in dem Fall ein bisschen a cappella im Bahnhof gesungen, wo wir liegen geblieben sind.
Okay.
Die Bahnhofsbediensteten haben sich gefreut.
Na dann, das ist doch auch eine Story, die man einfach weiter erzählen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und da redet man dann halt auch Jahre später noch drüber.
Ja, schön. Und hast du dann entweder beim Singen allgemein oder vielleicht auch auf so einer Chorreise Menschen kennengelernt, die für dich heute Vorbilder sind?
Auf jeden Fall. Ist jetzt aber gar nicht so einfach, da einzelne Leute hervorzuheben. Aber es ist natürlich schon so, wenn man zum Beispiel auf so einer Reise ist, dann gibt es immer die Leute, die einfach ein Organisationstalent haben und die Truppe zusammenhalten und die klaren Ansagen machen, die sehe ich definitiv als Vorbilder.
Mhm.
Und auch beim Konzertieren und Musizieren selber muss ich sagen, ich finde, es ist ein riesiges Privileg, wenn man als Laienchor Dinge einstudiert und die dann halt so gut einstudiert, dass man mit Profi-Orchesterspielern und Profisolisten zusammenarbeitet.
Mhm. Ja, und auf jeden Fall.
Da bin ich zum Beispiel auch echt beeindruckt von der Gerlinde Seemann. Das ist eine Sopran-Solosängerin.
Okay.
Die ist blind.
Ah.
Und die singt aber mit Noten.
Okay, aber mit in Blindenschrift dann?
Ganz genau. Die hat ihre Noten in Brailleschrift.
Mhm.
Und das ist total faszinierend, wenn man sie dann auch von hinten sieht und ihr eben in die Noten reingucken kann, wie sie dann einfach über die Zeilen drüber fährt. Und die Gerlinde Seemann, die entwickelt die Brailleschrift bei Notationen auch permanent weiter.
Okay,
also die ist da durchaus auch eine treibende Kraft, dass die Brailleschrift in der Musik sich auch einfach weiterentwickelt. Und kann ich jetzt als Außenstehende natürlich schwer beurteilen, aber ich denke mal doch stark zum Guten.
Cool. Ja, das ist schon mal eine ganz neue Story. Das habe ich noch nie gehört. Ja, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und auch, dass du deinen Weg mit Musik und Glauben geteilt hast. Jetzt vielleicht eine etwas persönliche Frage. Warum denkst du denn, dass es heute noch hilft oder wichtig ist, an Gott zu glauben?
Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt an Gott glauben sein muss. Mhm. Aber ich finde, es lehrt einen eine gewisse Demut und eine Genügsamkeit, an das zu glauben, was letzten Endes durch die christlichen Werte vermittelt wird. Da ist halt nicht einfach immer nur das Materielle dabei, sich irgendwie präsentieren, wie man auf andere wirkt, sondern da ist, finde ich, schon stark der Aspekt dabei, dass man lernt, sich selber zu lieben, so wie man ist.
Ja, auf jeden Fall.
Es bietet einem, finde ich, auch in vielerlei Situationen einen gewissen Trost und eine Geborgenheit.
Schön. Dankeschön. Und jetzt haben vielleicht auch ein paar Menschen zugehört, die sich fragen, warum lohnt es sich denn, das Singen von spirituellen Musikstücken auch vielleicht selber mal auszuprobieren?
Da kann ich natürlich nur meine persönliche Sicht drauf geben. Nur weil ich jetzt der klassischen Chorliteratur verfallen bin, heißt es nicht, dass ich was gegen Musical, Jazz oder Popliteratur habe.
Gott sei Dank.
In keinster Weise. Ich gehe total gerne in Konzerte, wo ich mir das einfach anhören kann. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach der, so geht es zumindest eben mir, wenn ich spirituelle Musik oder geistliche Musik selber praktiziere, dann nehme ich da aus den Proben, aus den Konzerten viel mehr als Mitwirkender mit.
Okay.
Als wenn ich jetzt Jazz, Pop oder Musical-Literatur singe. Da ist das dann, finde ich, eher so, man kann es super konsumieren, es ist bombastisch anzuhören und es ist natürlich auch in gewisser Weise herausfordernd zum Einstudieren. Und ich glaube, der Unterschied zur klassischen, geistlichen, spirituellen Chorliteratur, nenn's wie du es willst, ist, glaube ich, der, da nimmt man ein bisschen mehr für sich selber mit. Zum Nachdenken.
Wird sich sehr schon lohnen, das mal auszuprobieren, ne? So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende beim Holy Prongs Podcast. Jetzt auch die letzte Frage an dich. Was ist für dich ein heiliger Moment, vielleicht auch in Bezug auf die Musik?
Also für mich ist ein heiliger Moment, gerade weil du ja auch gefragt hast, vielleicht in Bezug auf die Musik. Für mich ist ein heiliger Moment zum Beispiel, wenn ein Konzert zu Ende ist, wenn die letzten Töne gesungen sind, die letzten Töne im Orchester gespielt sind und die Stille, die dann erstmal ist. Wenn der Dirigent noch die Hand erhoben hat und niemand reinklatscht und man einfach erstmal nur wie im Vakuum Stille hat. Das ist, finde ich, was Heiliges.
Cool, vielen Dank. Ja, schön, dass du uns von einem heiligen Moment erzählt hast. Schön, dass du da warst, Ferdi. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichten von der Musik. Die haben wir jetzt zwar nicht gehört, aber du hast uns ja das eine oder andere erzählt. Und wer weiß, vielleicht hören wir dich ja auch mal irgendwann live. Heilbronn ist ja ein Dorf.
Zum Beispiel am 11. Oktober dieses Jahr in St. Augustinus zur Dvorak-Messe.
Oh, na dann tragt es euch gleich ein und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!